Seit wir regelmäßig im Homeoffice arbeiten, wissen wir, wie wichtig ein ruckelfreies Internet überall und für alle ist. Leider nimmt der Verkehr im Cyberspace ständig zu, alle möglichen Anwendungen konkurrieren miteinander, die Gefahr von Staus auf der Datenautobahn wächst. Netzanbieter machen deshalb Druck, für einige Dienste so etwas wie eine Überholspur einzurichten und dafür eine Gebühr zu verlangen. Das ist ein Verstoß gegen die sogenannte Netzneutralität, stellte im April 2024 die US-Regulierungsbehörde FCC fest. Das Internet ist auch nach Auffassung der Europäischen Union eine grundlegende Kommunikationsdienstleistung, das heißt, alle Datenpakete müssten gleich schnell übertragen werden. Aber das zunehmend mobil werdende Netz ist eine knappe Ressource und es ist eine politische Frage, wer letztlich die Kosten für den notwendigen Ausbau tragen soll.
Mehr und mehr Dienste hängen vom Internet ab. Was man in den letzten Jahren auch in der Forschung zunehmend festgestellt hat, ist, dass für eine gute Leistung eben nicht nur die Bandbreite zuständig ist, sondern eben auch eine geringe Verzögerung oder Latenz. Das heißt, gerade interaktive Dinge wie Gaming oder eine Steuerung, die sie über das Internet machen, die brauchen dementsprechend möglichst kurze Zeiten, in denen die Pakete zum Ziel kommen. Das heißt, die stellen eine Anfrage, wollen eine Antwort haben zum Beispiel. Das sollte möglichst zügig gehen. Und das ist eben nicht nur alleine mit der Bandbreite getan, sondern da muss man eben teilweise tief in die Systeme reinschauen, wie die aufgebaut sind und wo sich eben zum Beispiel Rückstaus ergeben können, die dann eben auch zu einer erhöhten Latenz führen. Das heißt, Bandbreite alleine ist nicht das Problem. Man hat eben erkannt, dass Latenz da teilweise wichtiger ist. Und da ist in vergangenen Jahren auch dementsprechend der Forschung ein bisschen was passiert, dass man festgestellt hat, da muss man auch an Protokollen was ändern, damit das besser wird. Aber ganz so weit sind wir auch noch nicht. Das heißt, da bleibt auch tatsächlich beim Netzausbau noch ein Stück weit was zu tun.
Dr. Roland Bless arbeitet am Institut für Telematik des Karlsruher Instituts für Technologie. Hier entwickelt man innovative Protokolle für zukünftige Dienste im Internet und versucht, die Netzarchitektur zu optimieren. Dem Problem der Latenz, also der Verzögerung des Transports von Datenpaketen, begegnet man hier mit neuen Strategien wie intelligenten Puffern.
Das ist ein Ansatz. Das heißt, ein wenig intelligenter Puffer, der reiht die Pakete einfach nacheinander ein und wenn er dann voll ist, dann können die Pakete, die neu hinzukommen, nur verworfen werden. Das hat man bisher meistens so gemacht. Problem ist, diese Puffer sind teilweise zu groß ausgelegt. Das heißt, sie können einen Rückstau von teilweise bis in den Sekundenbereich bekommen und da können sie dann auch nichts mehr groß steuern. Also bei Sprache sagt man, da liegen Grenzen so bei 400 Millisekunden Einwegverzögerung. Danach kann man sich nicht mehr unterhalten, weil man sich ständig ins Wort fällt. Und für, sag mal, interaktive Sachen wie Gaming, da wollen sie eigentlich möglichst unter 80 Millisekunden Roundtrip-Time sein, also einmal hin und zurück, also 40 Millisekunden Einweglatenz. Und diese Werte werden durch manche Systeme sehr schnell überschritten. Und intelligente Pufferverwaltung versucht, diesen Puffer einfach in der Länge zu beschränken. Das heißt, sie können schon kurzfristige Überlastungen abfangen, sodass sie Paketverlust vermeiden. Aber der Puffer wird nicht dauerhaft sehr weit gefüllt, sondern dann fängt das System an, aggressiver die Pakete zu verwerfen, sodass der Rückstau nicht so groß wird. Das heißt, sie begrenzen einfach diesen Rückstau. Und das ist ja ähnlich wie im Verkehr, wenn Sie da an der Ampel warten. Vielleicht 30 Sekunden ist okay, aber wenn Sie dann 10 Minuten an der Ampel stehen, wissen Sie, Sie haben einen Stau. Und das ist genau dieser Effekt, der dann eintritt. Da zählt dann im Wesentlichen die Wartezeit und nicht unbedingt der Durchsatz, wie schnell Sie da fahren können. In dem Sinne, das ist hier bei den Paketen ähnlich. Und mit diesen Techniken kann man dann erreichen, dass die Gesamtlatenz eben verringert wird.
Schon 2015 hat sich die Europäische Union für das Prinzip der Netzneutralität ausgesprochen. In ihrer jüngsten Entscheidung folgte dem auch die US-Regulierungsbehörde FCC. Das bedeutet, auf der Datenautobahn müssen alle Informationspakete gleich behandelt werden. All packets are created equal, lautet der Imperativ eines basisdemokratischen Internet.
All packets are created equal ist so ein bisschen schwierig, weil tatsächlich aus technischer Sicht es durchaus Bedarf gibt, Pakete unterschiedlich zu behandeln. Also zum Beispiel Sprachpakete sind eben latenzkritisch und da würde man die eben hinter einem Massendatentransfer nicht anstehen lassen, sondern die würde man zum Beispiel bevorzugt behandeln. Das ist auch sinnvoll, aber das sollte dann eben diskriminierungsfrei zum Beispiel gegenüber der speziellen Telefonieanwendung erfolgen oder gegenüber dem Serviceanbieter, was teilweise heutzutage auch nicht der Fall ist. Also insofern gibt es technisch schon Gründe zu sagen, bestimmte Pakete sollten, um den Dienst oder die Dienstgüte sicherzustellen, auch besser behandelt werden. Das heißt, da muss eine Unterscheidung stattfinden. Aber die Frage ist eben, wie transparent ist das? Wer entscheidet es? Und wenn das zum Beispiel der Nutzer selber bestimmen darf, dass er sagt, ich möchte jetzt, dass meine Pakete schneller oder langsamer behandelt werden als der normale Verkehr, dann ist es natürlich gut, weil das dann in der Wahlfreiheit der Nutzer liegt. Also es gibt verschiedene Stellschrauben, an denen man drehen kann. Regulierung ist eine. Es gibt eine EU-Verordnung, die ist auch prinzipiell schon im Ansatz vernünftig, lässt aber doch noch gewisse Schlupflöcher zu.
Nach der in der EU gültigen Regelung können zeitkritische Sonderdienste wie die Steuerung von Maschinen oder autonomer Fahrzeuge in abgetrennte Bereiche des Internet verlegt werden, in denen die Pakete mit geringerer Latenz transportiert werden. Die Technik, die das ermöglicht, heißt Slicing.
Das ist ein Konzept, was man bei 5G sich zumindest mal auf die Fahnen geschrieben hat. Inwiefern das jetzt umgesetzt wurde, das ist so ein bisschen umstritten. Die Idee ist, dass man sozusagen einen Teil des Netzes logisch abtrennen kann und den für spezifische Dienste dann wiederum nutzen kann. Also ich sage jetzt mal hochgegriffen wäre sowas wie eine Teleoperation oder eben eine Fernsteuerung von irgendeinem Roboter oder sowas über ein Netz, wo sie gewisse Dienstgütezusagen brauchen, wie zum Beispiel eben sie haben so gut wie keinen Paketverlust oder sie haben eine gewisse Latenz, die garantiert ist. Oder eben eine gewisse Maximalauslastung, weil eben keine anderen Dienste, also kein normales Webbrowsing über diesen Network Slice betrieben wird. Das heißt, das Netz wird in verschiedene Teile geschnitten und die werden dann für sich isoliert behandelt.
Normale Consumer-Dienste wie Online-Gaming oder Videostreaming dürfen nach der gültigen Verordnung aber nicht in solchen abgetrennten und in der Regel kostenpflichtigen Kanälen laufen. Denn in jedem Fall bedeutet Slicing eine Limitierung des allgemeinen Internets.
Das ist jetzt halt die Fragestellung. Also wenn Sie sagen, Sie haben jetzt zum Beispiel da eine gewisse Bandbreite zur Verfügung, was weiß ich, 10 Gigabit pro Sekunde auf so einem Link. Wenn Sie sagen, die 10 Gigabit wollen Sie für das Internet bereitstellen, also für normale Internetnutzung, dann haben Sie die komplette Bandbreite dafür. Wenn Sie jetzt so ein spezielles Netz da noch einziehen wollen, dann müssen Sie von den 10 Gigabit pro Sekunde da was abknapsen. Das heißt, natürlich werden dadurch eventuell die normalen Dienste dann langsamer, es sei denn, Sie installieren mehr Ressourcen, dedizierte Ressourcen, die sozusagen nicht für das normale Internet verwendet werden, die dann nur für diese spezielle Lösung verwendet werden. Man könnte natürlich auch sagen, ja, dann nehmen wir die halt lieber fürs normale Internet, dann wird das normale Internet schneller. Also das ist so ein bisschen der Trade-off natürlich. Auf der einen Seite müssen sie Ressourcen entweder wegnehmen oder zusätzliche hinzufügen, sodass die Internetdienste dann eben nicht schlechter werden, sondern halt die Bandbreite auch voll nutzen können, die dafür vorgesehen ist.
Nach Überzeugung von Dr. Bless machen die Internet Service Provider oder ISPs Druck, das Prinzip der Netzneutralität in Frage zu stellen, weil sie von den großen Tech-Konzernen zunehmend an den Rand gedrängt werden.
Also es gibt durchaus auch Internet Service Provider, die sich für Netzneutralität stark machen. Die ISPs, also die Internet Service Provider, sind eben in einer schwierigen Lage, weil das Geld nun mal jetzt mit dem Content verdient wird. Das heißt, man hat eben die Dienstleister wie Google, Apple, Microsoft und so weiter, die auch zunehmend dafür sorgen, dass die ISPs an Bedeutung verlieren, weil eben die ihre Netze auch global ausrollen. Und der Inhalt eben gar nicht mehr so weit übers Internet transportiert wird, was ja die Aufgabe der ISPs ist. Das heißt, der Inhalt wird meistens in Richtung Nähe der Nutzer verschoben. Das ist halt eben auch zum Beispiel dieser Latenz geschuldet, dass sie einen besseren Dienst hinbekommen, wenn natürlich die Wege nicht so weit sind. Das heißt, wenn jetzt ihre Google-Abfrage eben schon in Frankfurt beantwortet wird und eben nicht erst irgendwo in New York oder London oder sonst wo, das kostet auch bares Geld. Je schneller sie die Suchergebnisse bekommen, desto attraktiver ist das dann für die Anzeigenmärkte teilweise. Und da ist jetzt eben so, dass das inzwischen alle Großen gemacht haben, die jetzt quasi genug Mittel und Infrastruktur haben, diese Dinge an den Rand des Netzes zu verschieben. Und dann haben sie eigentlich nur noch einen sehr kurzen Weg von ihrem Zugangs-ISP so einen Schritt sozusagen in Richtung zu dem Zielsystem, was dann schon den Inhalt bereitstellt. Früher war es anders, da mussten natürlich noch meistens zwei andere Systeme in der Mitte durch, so Transit-Provider. Diese Rolle verschwindet mehr und mehr, weil diese sogenannten Hyperscaler, eben die ganz Großen, schon ihre Netze und ihre Infrastruktur so weit global verteilt haben, dass die Bedeutung dieser Transportaufgabe immer mehr in den Hintergrund rückt. Und deswegen ist es natürlich verständlich, wenn die ISPs sagen, wir wollen irgendwie auch noch ein bisschen Geld verdienen und brauchen da irgendein Alleinstellungsmerkmal oder zumindest irgendeine Möglichkeit, auch noch Geld zu verdienen.
Hinter der Frage, wie Netzneutralität erhalten werden kann, steht letztlich die Frage der Finanzierung des notwendigen Netzausbaus. Möglicherweise sollten sich Google, Apple und Amazon mehr daran beteiligen als bisher.
Das ist eine politische Frage. Also prinzipiell ist es wahrscheinlich schon sinnvoll, weil eben das inzwischen sehr verschoben ist, dieses Verhältnis. Auf der anderen Seite sind die auch auf ISPs angewiesen natürlich, dass die Leute zumindest die Zugänge bereitgestellt bekommen. Zugang ist jetzt nicht alles, aber dieser Transitverkehr, der verliert an Bedeutung, weil man gar nicht mehr so weit übers Internet hinweg die Daten transportieren muss. Wenn man sagt, man möchte generell eine bessere Infrastruktur haben im Internet, klar, das Geld wird eben da auf der Content-Seite verdient. Auf der anderen Seite wird auch von den Nutzern erwartet, dass sie bessere Zugänge haben, schnellere Zugänge. Und da sagen natürlich die ISPs, naja, wie sollen wir jetzt unsere alte Infrastruktur zum Beispiel auf Glasfaser umstellen, von DSL oder sowas? Das kostet uns relativ viel Geld. Da gibt es jetzt verschiedene Ansätze, dass man sagt, okay, da muss der Staat halt dafür sorgen, dass die Bürger entsprechend gut versorgt sind. Da gibt es ja auch Beispiele für, dass dann eben der Staat Geld in die Hand nimmt und sagt, wir bauen hier eine gute Internetinfrastruktur aus. Das bringt dann auch wiederum zum Beispiel Firmen zu uns oder die haben halt bessere Möglichkeiten, dann hier einen Firmenstandort zu errichten, wenn sie gut vernetzt sind. Da gibt es viele Aspekte, die da mit reinspielen, aber im Wesentlichen kann man schon sagen, okay, wenn die Politik sich da einig ist und sagt, okay, ihr braucht das Netz eben, sonst könnt ihr ja auch kein Geld verdienen. Als Gegenleistung dafür müsst ihr halt einen gewissen Teil auch dann wieder zurückführen, eben in die Internetinfrastruktur oder den ISPs, weil die ja da das Nachsehen haben.
Wie auch immer das ausgeht, die negativen Auswirkungen einer Verletzung des Prinzips der Netzneutralität liegen auf der Hand.
Negative Effekte, wenn die Netzneutralität verletzt wird, die sind vielfältig. Das kann eben von Einschränkungen der Inhalte reichen, die man abrufen kann als Nutzer, bis hin zu eben Drosselungen durch ISPs, die nicht transparent ist. Das heißt, plötzlich läuft irgendein Stream langsam und man weiß nicht warum. Und das liegt eben vielleicht daran, dass jetzt der Streaming-Anbieter eben kein Geld dem ISP extra zahlt. Also das ist so ein typisches Ding, wo man sagt, was weiß ich, Netflix zahlt jetzt irgendeinem ISP extra Geld, damit die Datenströme dann nicht gedrosselt werden oder sowas. Ja, und oder die Nutzer ein besseres Nutzererlebnis haben. Das geht natürlich auch in die andere Richtung, dass man irgendwas besser macht. Das können sich aber zum Beispiel kleine Anbieter dann gar nicht leisten. Ja, das heißt also, da ist auch eine gewisse Marktproblematik da, dass kleine und innovative Anbieter häufig bei so Netzneutralitätsdingen dann ins Hintertreffen geraten, weil die gar nicht die monetären Mittel haben, um da irgendwie auch zu sagen, okay, ja, wir haben jetzt hier einen neuen innovativen Streamingdienst und den würden wir gerne ausrollen, aber die ISPs verlangen da einfach viel zu viel Geld für, das können wir gerade nicht machen. Das kann dazu führen, dass man gewisse Seiten oder Dienste gar nicht erreichen kann, weil eben jetzt dann der ISP sagt, das gehört nicht zu meinem, wie auch immer, Firmenimperium, so wie Meta oder so nach dem Motto, Meta-Dienste kannst du bei uns alle abrufen, auch kostenlos, da rechnen wir auch kein Datenvolumen für an oder sowas. Und wenn du irgendeinen anderen Dienst willst, dann ist es halt entsprechend langsamer. Also solche Beispiele gibt es auch aus der Vergangenheit, wo dann spezielle Internetzugänge angeboten wurden, die quasi nichts kosten, aber muss dann auch eben bei dem Anbieter auch die Inhalte konsumieren. Und das ist natürlich eine Einschränkung, auf was sie überhaupt zugreifen können und wie sie sich informieren können. Also da gibt es einfach verschiedene Aspekte von Innovation bis hin zu so einer Art Zensur durch die Hintertür.
Insgesamt gibt es gegenwärtig einen Trend zur Monopolbildung im Internet, der nach Überzeugung des Experten die Entwicklung neuer, innovativer Dienste behindert.
Das Internet sollte natürlich weiterhin möglichst ein dezentrales Konzept sein. Das heißt, so wie es ursprünglich angefangen hat als Netz von Netzen, dass es dezentral aufgebaut ist und auch so funktioniert. diese zunehmende Zentralisierung und Konsolidierung, von der man eben spricht, Konzentration auf wenige Anbieter nur noch, die sehen viele Wissenschaftler kritisch oder auch teilweise Politiker eben kritisch. Die Frage ist, wie man das eben aufbricht. Diese verteilte Infrastruktur hatte ja einen weiteren Aspekt, dass sie eben auf Englisch würde man sagen, permissionless Innovation ermöglicht. Ja, jeder kann irgendwie sich ans Internet anschließen und mit einer neuen Idee kommen und das wird plötzlich der neue tolle Dienst. Diese innovative Kraft, die es halt im Internet bisher gegeben hat, droht auch wegzufallen, wenn man eben den Großen quasi nur noch die Ansage überlässt.
Die Macht der Tech-Giganten im Silicon Valley bedrohe sogar die unabhängige Forschung in diesem für die Gesellschaft so wichtigen Bereich des Internets.
Abseits dieser großen Hypergiants mal zu forschen. Also wir zum Beispiel als Universität haben jetzt Schwierigkeiten teilweise mit diesen Hypergiants mitzuhalten, weil die jetzt über, sag jetzt mal, Datenmengen und andere Dinge verfügen, in die wir keinen Einblick haben, so dass wir kaum konkurrenzfähig sind, um entsprechende Algorithmen oder andere Dinge zu entwickeln, die vielleicht das Internet insgesamt besser machen. Also gibt eben diese IETF als Internet Engineering Task Force, dieses Internet weiter voranbringt mit neuen Protokollen, dass die auch weiterhin tätig bleibt und auch relevant bleibt, dass eben das Internet da weiterentwickelt wird und eben nicht jetzt die großen Player nur noch bestimmen, was eigentlich angesagt ist und was gemacht wird. Das ist also diese Gemeinschaft der Leute, die das Internet weiterentwickeln, dass die halt weiterhin auch Bestand hat. Das wäre schon mein Wunsch.
Stefan Fuchs, Karlsruher Institut für Technologie.